Die Tür hat von der Technik her so einen starken Einfluss auf das Design und auf die Proportionen. Das war eher problematisch, muss man sagen. Die Z1-Leute werden das sicherlich nicht gerne hören, aber eine normale, konventionelle Tür hätte uns das Leben etwas leichter gemacht.
Hier ist Alte Schule, die goldene Ära des Automobils.
Mein Name ist Carsten Arndt und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder dabei seid beim zweiten Teil mit dem Autodesigner Harmler Guy. Denn beim letzten Mal habe ich es ja schon gesagt, ohne über den BMW Z1 zu sprechen, darf man sich nicht von ihm verabschieden. Nichtsdestotrotz hat seine längste und wahrscheinlich auch wichtigste Schaffensphase bei Porsche stattgefunden, weshalb wir auch heute wieder in Stuttgart landen, wo es um das neu errichtete Designzentrum in Kalifornien geht, wo der Supersportwagen Carrera GT entstanden ist. Und außerdem kam irgendwann Wendelin Wiedeking ums Eck und wollte, dass Porsche einen Geländewagen baut. Wie man so eine Schrankwand auf Porsche trimmt, das verrät Harmler Guy im zweiten Teil Alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Viel Spaß!
Porsche ist eine Firma, wo die größten Anzahl von Derivaten per Basismodell gemacht werden. Und weil Porsche so extrem viele Derivaten hat, das fängt an mit dem Cabrio. Dann ist Zweirad, Allrad. Dann gibt es die Motorsport-Varianten und dann geht es so weiter. Und weil ich der Meinung war, dass wir, auch wenn es ein Rennfahrzeug ist, auch für die Ästhetik von Rennfahrzeugen zuständig sind, haben wir das auch gemacht. Deswegen, und das geht bis in den, nicht nur auf die Basis von Rennfahrzeugen basierend auf einem 996er oder 97er, sondern es geht auch um echte Rennfahrzeuge, wo die Basis nicht da ist.
GT1, Carrera GTE GT1, zum Beispiel.
GT2, ja. Richtig. Also der Herr Singer und ich, wir kennen uns.
Ja, davon gehe ich aus.
Aber der Herr Singer sprang manchmal natürlich aus dem Fenster, wenn er mich gesehen hat.
Weil Sie es schön machen wollten. Das hat er mir sogar erzählt, genau. Das hat er mir erzählt. Beim GT1, wo Sie gesagt haben, das muss ein Markengesicht sein und da muss der Scheinwerfer rein.
Ja.
Ist das eigentlich für Sie, wenn Sie vorher bei Ford waren, da unterstelle ich jetzt mal, dass das nicht ganz so auf Performance ausgelegte Autos waren, ist das
Ich habe ein Fahrzeug gemacht, das war der Sierra Cosworth.
Ja, okay.
Mit diesem riesen Flügel.
Ja, genau, ich weiß.
Der ist auf Man-Mist gewachsen.
Ne? Tatsächlich?
Ja. Und also wir haben... Ich war beim Fiesta, Sierra dabei.
Beim Scorpio?
Scorpio natürlich, die ersten, nicht die letzten. der allererste Scorpio, da war ich sehr stark daran beteiligt. Sierra Cosworth, ja.
Okay.
Und dann ging es wieder Richtung München.
Ist das für Sie schwieriger, ein auf Performance ausgelegtes Auto zu gestalten, als jetzt sagen wir mal eine Limousine? Also gerade bei Porsche, wo es ums Package geht und vielleicht mehr Aerodynamik und mehr...
Nein.
Gleiche von der...
Nein, Sie müssen eins wissen. Wenn Sie in der Position eines Chefdesigners sind oder einen Designer, der für einen bestimmten Fahrzeugtyp, Modell zuständig sind, dann gilt das Erste, brauchen Sie das richtige Team dazu. Mhm. Das ist das Allererste. Sie brauchen die richtige Designer für das Projekt, was Ihnen zugeteilt wird. Dann, wenn die Hürde mal genommen ist, dass Sie die richtige Designer gefunden haben oder eingestellt haben oder auf den Markt geholt haben oder immer schon hatten, dann haben Sie schon mal die halbe Miete. Dann müssen Sie mit den Leuten zusammen die Motivation, das Ziel dieses Projektes müssen Sie definieren. Und das Ziel ist immer ein und der gleiche. Mhm. Ob Sie bei Ford sind oder BMW. Das, was Sie erreichen, muss in der Designstrategie der Firma passen. Und ihn vorwärts bringen. Und ihn was bringen. Und das eine dynamische Bewegung ist. Mhm. Ja, bei Porsche sagt man immer, ja, früher die Tradition. Ja, richtig. Aber es bewegt sich immer nach vorne. Mhm. Und das Team, was Sie dann zusammenstellen, die muss davon so überzeugt sein und so kreativ von begeistert, dass das Projekt, dann läuft es auch. Als Chefdesigner müssen Sie dann alle Projekte natürlich überschaubar führen und
am Ende
im
den
Auge
Kopf
behalten.
Und den Kopf hinhalten dafür.
Ja,
ne?
Genau.
Das kommt ja auch noch dazu.
Ja, das, aber das Kopf hinhalten, ja, natürlich, der Job ist auch wahnsinnig stressig, weil Sie damit aufstehen und ins Bett gehen. Aber wenn das Team, was Sie selber ausgesucht haben, nicht funktioniert, dann müssen Sie das ändern. Mhm. Und wenn das Team funktioniert, dann können Sie denen auch relativ viel Freiheiten geben. Und wenn der Prozess, worüber wir schon gesprochen haben, das Präsentieren von dem Design an dem Vorstand, was absolut Schritt Nummer eins ist. Mhm. Und wenn der Vorstand und das Marketing, Verkauf und die Techniker alle sagen, dieser Schritt, den ihr vorgestellt habt, ist okay, ja, dann macht es wieder einen Schritt. Und so geht es ständig weiter, mhm. auch wenn es mal kleine Schritte gibt. Und dann sind sie selber zuständig dafür.
Wie haben Sie eigentlich den Wendelin Wiedeking erlebt?
Der Dr. Wiedeking habe ich also vom ganzen Anfang, der war nicht Vorstandsvorsitzender bei Porsche, als ich zurückkam zu Porsche, mhm. sondern der war erstmal Produktionsvorstand. Mhm. Und ich habe also diverse Vorstände kommen und sehen und kommen sehen, oder?
Kommen und gehen sehen.
Ja, also es gab schon ein paar Fluktuationsphasen. Ja. Aber als er kam, und das ist ja alles bekannt, was er erreicht hat, hat er das Richtige erreicht für Porsche. Und ich habe eigentlich in all den Jahren, dass ich mit ihm zusammengearbeitet habe, bis Ende 2004, war alles okay. Ich habe in 2004, allerdings ein paar Jahre davor, muss man sich schon entscheiden, sondern ansonsten wissen die Leute nicht, who is who. Sie müssen, wenn sie aufhören wollen, wie in meinem Fall, müssen sie zwei Jahre vorher schon das bekannt machen, aber vertraulich. Also das können sie nur im kleinsten Kreis bekannt machen. Mhm. Und dann, wie in meinem Fall, habe ich meinen Nachfolger selber ausgesucht. Mhm. Den habe ich vorgeschlagen und der Vorstand hat ihn akzeptiert. Und mein Nachfolger, als er gekommen ist und ich wegging, war und in einer Stunde musste das klappen. Also der eine Firma muss sagen, der Herr Mauer geht weg. Und die andere Firma sagt, der Herr Lagai geht weg. Und die Firma sagt, und der kommt und der geht. Das muss alles in einer Stunde ablaufen. Weil sonst, wenn sie gehen, sagt die Presse, ja, aber
wer kommt jetzt?
Wer kommt dann jetzt? Ja. Müssen sie sofort antworten können. Deswegen ist das ein Prozess, der vorher schon abgesprochen wird.
Und gab es gar keine Überschneidung? War der Michael Maurer nach Ihnen da erst?
Direkt.
Ach so, also Sie haben nicht zusammen erst gearbeitet, noch halbes Jahr oder so?
Nein,
das wollte ich
auch nicht.
Ich dachte, da gab es noch eine...
Ich habe ihn vorgeschlagen, er ist vom Vorstand akzeptiert und damit war er mein Nachfolger.
Ja, okay.
Dass ich nach 40 Jahren Arbeit diesen Beruf aufgehört habe, das war für mich zu der Zeit, weil ich war fast 60. In dem Moment war das für mich die richtige Entscheidung. Aber nach 3 Jahren wusste ich, habe ich es bedauert. Hm. Also ich hätte noch einige Jahre das Gleiche machen können. Hm. Mir fehlte nach ein paar Jahren Retirement, also
Rente.
Oder
Vorruheständler dann.
In Vorruheständler,
ja, genau.
Sowas. Habe ich schon gemerkt, mir fehlt was. Mir fehlen die Leute, dieser Kontakt mit diesen besonderen Leuten, die man im Studio, mit denen man zusammenarbeitet, die haben mir gefehlt. Die Art der Arbeit hat mir gefehlt. die Prozesse, die Projekte, alles Mögliche hat mich mehr gefehlt. Aber es war, ich habe mich damals so entschieden, aber es hätte auch anders sein können.
Sind Sie denn mit der Arbeit Ihres Nachfolgers zufrieden?
Ja.
Wenn Sie die heutigen Elfer angucken, 991, 992, ja. Jetzt der jetzt rausgekommen ist.
Nein, absolut.
Aber was sagen Sie zu dem durchgängigen roten Streifen hinten? Auch so ein kontroverses Teil.
Für mich ist das nur ein Detail.
Ja.
Aber, und es ist nicht so einzigartig, weil es gibt mehrere Firmen, die sowas Ähnliches haben. Hm. Aber es ist bei Porsche sehr gut umgesetzt und sehr konsequent jetzt bei allen Modellen ähnlich. Aber weil so viele Firmen auf dem Gebiet von Scheinwerfern und Heckleuchten solche riesige Designschritte und technische Schritte gemacht haben, weil die Technik sich so geändert hat und weil die Technik so Riesenschritte gemacht hat, ist die Hoffnung, dass sowohl in der Frontansicht als auch in der Heckansicht mit den Scheinwerfern an und Heckleuchten an, die Hoffnung, dass alle Kunden wissen, da ist jetzt, wir fahren jetzt hinter einem Porsche, das ist mit der Vielzahl von Heckleuchtenformen und so weiter.
Schwierig, ne?
Schwierig. Hm. Ich glaube, das ist zu anspruchsvoll. Aber es ist gut gemacht. Nee, die Modelle sind gut gemacht. Man muss nur wahnsinnig aufpassen, dass man das Thema Aerodynamik, was sicherlich unheimlich wichtig ist, aber die Aerodynamiker wollen ein Fahrzeug immer voluminöser machen. Mhm. Ein voluminöses Auto ist aerodynamisch immer besser als ein mageres Auto. Mit eingezogener Karosserieflächen.
Ach so, okay, ja. Also man will es insgesamt breiter haben.
Ja, ja, ja. Die möchten am liebsten draufpacken.
Ja.
Und da ist immer eine Gefahr, dass Autos zu groß werden.
Und zu schwer wirken, ne?
Und zu schwer wirken, genau, ja. Das Wort. Ja. Wirken.
Ja. Das ist eine Sache, die mir immer nicht gefällt,
ja.
Und das ist auch beim aktuellen Elfer so, ist, wenn hinten der ausfahrbare Heckspoiler ausfährt, dann sieht das für mich total unfertig aus. Weil der ist ganz komisch abgeschnitten und das sieht aus wie nach einem Unfall. Als wäre da irgendwas abgebrochen.
Ja, aber das Thema Movable Aerodynamics, damit hat Porsche waren nicht die Ersten, aber haben die meiste Erfahrung. Aber weil die aerodynamische Zielwerte immer höher geschraubt werden, wird dieser ausfahrbare Heckflügel natürlich auch noch immer größer.
Immer breiter, man muss jeden Millimeter ausnutzen.
Und weil er schon bei 120 ausfährt?
Ich glaube bei 80 schon. Ne? Oder fährt er bei 80 wieder ein?
Bei 80 fährt er wieder rein. Ne?
Kann sein, ja.
Dann ist er oft zu sehen. Und dann gibt es noch den Knopf, dass sie den noch ausgefahren lassen können. Mhm. Also who needs that?
Ja. Also beim 964 und beim 993 finde ich den wunderschön, wenn er ausgefahren ist.
Ja.
Da ist dieses so flache Brett, was da hinten so raussteht, das finde ich ganz schön. Wenn ich das beim 992 jetzt angucke, der so über die ganze Breite geht und darunter dieser Hartplastik in Schwarz ist, dann finde ich, sieht einfach nicht schön aus. Da steht einfach irgendwas im Wind, was da
aber
für mich
vom Design technisch her ist schon gute Lösungen.
Ja, und ich finde, was beim 992 finde ich vorne die Sicken in der Motorhaube wieder schön. Mm. Dieses Zitat ans Alte, was man jetzt nicht unbedingt immer machen muss, aber ich finde, das haben sie auch gut gelöst und viel Infotainment in dieses Cockpit reingepackt.
Ah, gut, jetzt sind wir das Thema Interior. Ne?
Ja.
Touchscreens.
Ja.
Ich glaube, langfristig ist das noch nicht abgeschlossen, die Entwicklung.
Die Bedienbarkeit.
Wo geht es hin? Mm. Wo führt es hin? Ich persönlich meine, dass da noch was kommen müsste. Und zwar ein Bedienkonzept, was beides, sowohl die Knöpfe, die haptisch und optisch sofort erkennbar und erreichbare Bedienelemente plus Bildschirme, dass da noch mal eine Verzahnung kommen könnte, langfristig.
Es ist einfach eine Vielzahl an Bedienmöglichkeiten inzwischen, die man in die Autos reinpacken muss. Ich halte es ja oftmals für übertrieben. Also ich bin auch großer Fan davon, dass Knöpfe eine Bedienung haben, wie im Flugzeug, wo man gar nicht lange hingucken muss. Ein Touch muss immer gelesen werden. Man muss immer gucken, wo muss ich jetzt drücken. Einen Knopf bediene ich blind.
Das Problem ist eher, weil die Vorteile, es gibt echt enorme Vorteile an Touchscreen-Schaltern. Hm. Abgesehen von den Kosten, die wirklich viel, viel geringer sind.
Das ist klar, ja.
Aber für mich ist das Thema insgesamt Bedienkonzepte ist noch nicht erreicht. Mhm. Für mich sind Bildschirme ein Zwischenstadium. Danach kommt, meines Erachtens, kommt noch was, wo die Erreichbarkeit und die optische Erreichbarkeit verbessert werden kann. Und vor allem, wenn wir schon bei sportlichen Autos sportlich unterwegs sind, dann frage ich mich, wie ich meinen Finger sportlich bewegen kann auf diesen Touchscreen. Ja. Das geht nicht.
Das geht nicht.
Das passt nicht zueinander.
Ja.
Deswegen muss da noch was kommen. Erstaunlicherweise gibt es jetzt bei den allerneuesten Corvette, haben Sie den schon mal gesehen?
Die Mittelmotor, die C8.
Den Mittelmotor-Corvette.
Ja.
Haben Sie da das Bedienkonzept mal angeschaut?
Nee, tatsächlich kenne ich nur von außen.
Okay. Das ist wieder was anderes.
Okay.
Da gibt es ein Touchscreen, also eine Mittelkonsole, völlig asymmetrisch. Mhm. Und alle Knöpfe sind in einer Reihe von oben nach unten untergebracht. Aber die Journalisten haben gesagt, es ist toll, es funktioniert.
Ja.
Es sieht aus, als ob es nicht funktionieren müsste, aber es geht trotzdem.
Okay.
Also für mich ist sportlich fahren und viel bedienen
ist schwierig.
Da ist ein Anachronismus.
Aber es ist ja irre, in was für Richtungen sich da die Autohersteller auch entwickeln. Ferrari macht ja inzwischen alles über Lenkradtasten. Da ist ja das Lenkrad komplett überfrachtet, inklusive Blinker und allem, dass es nur noch über Lenkradtasten geht. Ist auch wahrscheinlich sehr gewöhnungsbedürftig. Wenn man es nachher intus hat, ist es dann wahrscheinlich wieder ganz gut, dass man alles im wahrsten Sinne des Wortes in Griff weiter hat.
Ja.
Dann, was ich gar nicht verstehe, ist Gestensteuerung. Das konnte mir noch keiner erklären, warum ich im Auto eine Gestensteuerung brauche.
Also mit was?
Ja. Gestensteuerung. Kennen Sie das? Da sind Sensoren.
Oh, Gestensteuerung.
Ja, ja. Das kann ich nicht nachvollziehen. Also ich habe neulich, das ist jetzt auch schon ein bisschen her, da habe ich mir den Z4 angeguckt, den neuen. BMW Z4.
Wo Sie so machen können.
Ja, genau. Ja. Und da hat mir der Verkäufer ganz stolz hat er gesagt, ja, wir haben jetzt hier Gestensteuerung. Sag ich, ja, wofür brauche ich das denn? Sagt er, ja, du kannst die Lautstärke machen, dann drehst du den Finger im Raum. Dann sag ich, aber wenn ich den Finger, und dann hat es nicht funktioniert dreimal, dann habe ich gesagt, aber wenn ich den Finger doch im Raum drehe, ihn vom Lenkrad wegnehmen muss, dann kann ich doch auch einen Knopf direkt drehen. Was soll das?
Ja.
Sprachbedienung kann ich nachvollziehen bei bestimmten Sachen. Adresseingabe zum Beispiel. Das ist für mich das klassische Ding, wo ich Spracheingabe okay finde.
Mhm.
Bei feinen Einstellungen oder Musikwünschen weiß ich nicht, ob ich es bräuchte. Aber es ist
also da ist mit Sicherheit noch, da wird noch vieles
ganz
neu
sicher
gemacht.
Ja.
Ich möchte noch mal ganz kurz zurückkommen auf ein Thema. Als ich dann hörte, alte Schule, und die glorreiche Zeiten.
Ja, die goldene Ära.
Da habe ich gedacht, Moment, glorreiche Zeiten. Vom Design her haben wir heute glorreiche Zeiten. Warum?
Ja.
Die Schulen, in denen man den Beruf Automobildesign lernen kann, sind um Klassen besser als früher. Punkt eins.
Mhm.
Die Anzahl oder das Budget, was die Designstudios zur Verfügung steht, um bessere, um mehr Leute in den Studios reinzukommen, ist viel besser.
Mhm.
Warum? Weil der Begriff Design viel wichtiger, noch viel wichtiger geworden ist als früher.
Mhm.
Und dadurch sind die Budgets auch viel besser geworden. Die Anzahl der Projekte für die Designstudios ist viel höher als in meiner Zeit.
Mhm.
Das Equipment, die Technik, die in Designstudios verwendet wird, für das Modellieren, Vermessen, Darstellen, Virtual Reality Präsentation, ist viel höher.
Mhm.
Oder in meiner Zeit angefangen, aber heute auf ein super Niveau und geht noch immer weiter. Ja, Virtual Reality. Die Art und Weise, wie man den Vorstand,
Autos
Technik und Design präsentiert. Fantastic. Die Qualität der Modelle geht noch mal nach oben.
Mhm.
sodass man die Autos noch besser beurteilen kann.
Arbeitet man da heute immer noch mit den Modelleuren wie Sie natürlich. Früher?
Ja, oder es gibt zwei Arten von Modelleuren, die manuelle Modelleure und es gibt die Computermodelleure, die die Flächen schon machen, dann die Daten an die Technik geben, die Technik fräst schon mal,
genau.
Aber es muss dann am Schluss trotzdem noch geglättet werden.
Okay.
Das war es also schon in meiner Zeit, haben wir schon weit wirklich damit schon angefangen. Aber heute sind die schon auf einem noch höheren Niveau. Dann sind die Designprozesse, über die ich gesprochen habe, noch besser geworden, sodass man deutlicher entscheiden kann und nicht mehr auf Entscheidungen zurückkommen darf und muss. Ja, und dann das Thema technische Möglichkeiten. Mhm. Die Technik und was die Lieferanten und Firmen an Technik, an Designen gibt, um das Design noch attraktiver, noch besser zu machen, neuer zu machen, innovativer zu machen, das geht immer weiter nach oben.
Allein Lichtdesign, ne?
Licht,
was man da für Chancen hat
Licht
inzwischen.
Licht ist ein Thema, alles ist möglich.
Ja.
Absolutely. Nicht nur von der Lichtmöglichkeiten, also wie man sieht und was man sieht auch, und wie weit man sieht.
Auch aus einer kleinsten Öffnung heraus kann man es rausleuchten lassen. Ne?
Also da sind enorme Fortschritte gemacht worden. Deswegen, wenn ich die glorreichen Zeiten sehe, denke ich, nein, die glorreichen Zeiten sind heute. Mhm. Heute haben die Designer, die Designstudios haben die besten Möglichkeiten, haben tolle Projekte, haben tolle Möglichkeiten. Deswegen ist es auch gar nicht so einfach, mehr Designern zu bekommen, weil es gibt viele, aber nur die Besten will man haben. Also ja, ist viel los.
Wer macht es Ihrer Meinung nach am besten momentan?
Die Frage, die...
Also gibt es schon einige, wo Sie überrascht sind, wo Sie sagen, wow, das finde ich... Also für mich ist es zum Beispiel Volvo.
Volvo ist gut. Volvo ist sehr gut unterwegs. Volvo ist eine von einigen Firmen, die es zurzeit sehr gut machen. Die haben auch schwierige Zeiten gehabt. Weil mich interessiert es immer, wo hat das angefangen? Mhm. Und durch welche Zeiten sind die gegangen, um das zu haben, was die heute haben? Mhm. Das ist für mich das Wichtigste. Troubled Waters, ne? Um die schwierige Zeiten zu überbrücken. Und wie kommt das? Mit wem? Hm. Neue Eigentümer? Weil Volvo ist ja von Hand zu Hand gegangen. Ich weiß nicht, ob Sie das mal
mit... Ja, klar. Und jetzt ist ja in chinesischer Hand.
Ne? Ja, jetzt ist es Geely. Ne? Ja. Und Geely sagt, das ist noch nicht genug. Wir machen noch etwas noch dazu. Das Polestar.
Polestar, ne? Ja, genau.
Und dann haben die Geely auch noch ihre eigenen Autos für China. Mhm. Und dann haben die noch eine Marke, Link & Co. Super Design. Und zwar, das Studio ist direkt neben Volvo. Das ist nur eine Wand dazwischen.
In Schweden.
Ja.
Also die werden ja in Schweden designen. Das finde ich ja zum Beispiel gut, dass die Volvo, dass die ihr nordisches oder skandinavisches Design weitermachen dürfen. Ganz gut.
Ist gut. Ist wirklich gut auch gemacht. In Ordnung.
Was mir auch total gut gefällt, ist der neue Suzuki Jimny.
Ja.
Kennen Sie den?
Ja, ja.
Den finde ich irre. Ja, das ist für mich ein Auto, den habe ich das erste Mal fahren sehen. Da bin ich seit langem mal wieder zum Autohändler gefahren und habe mir das neue Auto angeguckt.
Nee, ist auch. Es gibt, deswegen habe ich, wenn Leute sagen, früher war es besser, dann sage ich nein. So. Nee, das Problem ist, dass so viel, alleine in dem SUV-Market gibt es kleine SUVs, mittelgroße und die großen. Und jetzt gibt es die ganz Großen. Und da wird man natürlich, als wenn man da nicht geübt ist, die Unterschiede zu feststellen, wird man sagen, ja, die sehen alle ähnlich, gleich aus. Und das ist nicht der Fall. Mhm. Aber man muss natürlich sehen, alle Nischen werden erreicht. Ja, nee, für mich ist toll. Wenn Sie Mercedes-Benz nennen, muss man auch mal sagen, die haben jetzt eine richtige Revolution gemacht vom Design her. Die haben richtig mit dem Design die Marke noch mal etwas gegeben, was denen gefehlt hat.
20 Jahre jünger gemacht. Ne?
Das ist fantastisch.
Also was der Gordon Wagner da gemacht hat. Ja,
es sind einige Modelle dabei, die, da sage ich heute noch, obwohl am Anfang waren wir Designer, haben wir gesagt, oh, da sind ein paar Fehler drin, die Fläche ist nicht gut verdreht, das läuft nicht zueinander. Wir hatten Probleme. Wir haben aber auch gesehen, es musste sein, um die Marke richtig einen Schritt nach vorne bringen zu lassen, haben die Designer richtige Freiheiten in Anführungszeichen bekommen. Die durften auch mal eine ganz neue Richtung ausprobieren. Das muss man mal gesagt haben. Deswegen, wenn gesagt wird, die früher war alles besser, sage ich, hallo, Mercedes-Benz zeigt, dass es selbst in dieser Zeit was ganz Neues geben kann und darf. Die haben ein Budget bekommen, die haben neue Studios bekommen, die haben neue Designer eingestellt und plötzlich gab es Modelle, von denen man gedacht hat, das
hätte man nie bei Mercedes erwartet, ne?
Und das dann stimmt, ja. Geraten die anderen Firmen sofort in Schwierigkeiten, weil man die Marke nicht nur vom Design her verändert, sondern das ganze Bild ändert sich. Deswegen wollte ich das noch mal sagen. Design ist so ein Kommunikationsmittel geworden. Da geht es nicht um einzelne Modelle, sondern da geht es um die Ausstrahlung.
Den Gesamtauftritt.
Manchmal kann man für die Nicht-Designer, die sagen, ich kann nicht sagen, woran es genau liegt, aber die Marke ist jünger. Ja, das ist Design und nichts anderes. Vom Fahren her sind die praktisch gleich.
Ja.
Aber zur richtigen Zeit den Mut haben, eine Designphilosophie formal zu ändern und richtig erneuern, erfrischen, es lohnt sich. Und da würde ich sagen, das will ich nicht als Kritik an die anderen Firmen gelten lassen, sondern eher, man sieht, dass es möglich ist. Und einige Firmen, die in Schwierigkeiten sind, aus welchen Gründen auch immer, sollten sich das mal überlegen.
Wobei Mercedes ja auch in Schwierigkeiten ist, ne? Nicht beim Design, aber bei strategischen Entscheidungen.
Die haben die strategische Elektro Dinge,
was weiß ich was, ja.
Aber das kann andere, ich als Designer nicht immer beurteilen, weil es ist auch noch, das wollte ich auch noch sagen, wenn Sie noch im Beruf sind, das gilt vielleicht für allen, aber vor allem für Leute, die in einem Beruf waren, in, sagen wir mal, im höheren Etagen und im Management, im höheren Bereichen, werden Sie auch mitbekommen, warum etwas passiert. Warum ist etwas verändert? Warum ist etwas entschieden? Warum ist ein Problem entstanden? Was sind die Gründe dafür? Diese Dinge, wenn Sie in diesem Beruf sind, wie ich mal war, dann wissen Sie wirklich, warum etwas passiert. Heute, nachdem ich aufgehört habe, fehlt mir das natürlich. Ich kann manche Dinge, wenn ich das lese, kann ich nicht antworten, weil ich kann das nicht beantworten. Ich habe die Hintergrund, die Facts nicht. Die gibt es aber. Die gibt es deutlich, auf welchem Gebiet dann auch immer. Weil wenn etwas schief läuft oder gut läuft und man spricht darüber, dann kennt man die wahren Gründe nicht wirklich. Und das Schöne an dem Beruf ist, wenn Sie die Information bekommen, ist, dass Sie wissen, warum. Es gibt keine Ad-hoc-Entscheidungen.
Ja, nicht bei
so
den,
wie man
bei den
das mal liest, ja. Weil ich bin jetzt auch von der Presse abhängig heute. Und dann denke ich auch, wirklich? Sind das wirklich die Gründe?
Ist da einer kurz durchgelaufen und hat gesagt, so machen wir es? Wahrscheinlich nicht. Ne?
Wobei, es wird alles vorher durchgesprochen. Es werden so viele alternative Szenarien durchgesprochen. Es gibt diese ad hoc impulsive Entscheidung, gibt es ja nicht.
Glaub, natürlich haben wir auch immer so eine deutsche Sichtweise der Dinge. Gerade Autohersteller, nehmen wir jetzt mal wieder BMW, da bin ich mit dem Design auch nicht mehr so richtig einverstanden, wie ich es früher mal war. Also, wenn ich mir die neuen.
Ich würde es mein Landsmann, weil wir sind Landsmänner.
Ja, ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Nee, aber
wir sind befreundet.
Ja, oh.
Wir sind jetzt auch noch jetzt befreundet und wir tauschen uns aus. Und ich bin natürlich wahnsinnig neugierig auf seine Erfahrungen und was er so alles erlebt. Mhm. Deswegen kann ich vom BMW her, weiß ich schon etwas. Ja, ist nicht einfach. Aber das Gefühl, was Sie ausgesprochen haben, scheinen auch anderen zu haben.
Das Ding ist, worauf ich hinaus wollte, man sieht immer nur seine deutsche Sichtweise. Als Designer müssen Sie einen Weltmarkt bedienen. Und natürlich kommen bei BMW sicherlich Leute, die sagen, uns interessiert der asiatische Markt, uns interessiert Amerika, uns interessiert vielleicht demnächst Indien oder was weiß ich was. Da wollen die Leute repräsentieren, die wollen große Limousinen haben, die wollen Statussymbole übertrieben gezeichnet haben. Und dann kommt vielleicht so ein Grill oder eine Niere dabei heraus, wie beim aktuellen 7er, wo ich denke, wo soll es denn noch hingehen? Ne? Weil das ist die Niere breiter als das Auto. Aber das ist eine sehr subjektive Meinung.
Auch da gilt, es gibt Gründe.
Bin ich von überzeugt.
Ja,
bin ich
von überzeugt. Dann darf man nicht sagen, hier gerade in Deutschland kommt es nicht besonders gut an. Gutes Design, würde ich sagen, findet schon, die ersten Testläufe sind schon hier in Deutschland, muss man sagen. Aber eine Anekdote dazu, wie Design in unterschiedlichen Ländern gesehen wird, da kann ich was dazu erzählen, was vielleicht interessant ist für die Zuhörer. Wir haben Ende der 90er Jahren, habe ich analog zu den vielen Firmen, die schon an der Westküste von Amerika Designstudios errichtet haben, habe ich meinen Vorstand überzeugen können, wir brauchen auch ein Designstudio an der Westküste in Kalifornien.
Kalifornien, ja.
Und das ist mir dann endlich gelungen und wir hatten ein Studio und das erste Projekt, was wir da gemacht haben, war der Carrera GT, erstaunlicherweise.
Müssen wir noch drüber reden gleich.
Ja. Und zwar, weil wir gesagt haben, das Beste bei dem Projekt ist, dass es ein bisschen abseits der Mutter gemacht wird, dass nicht jeder darauf schaut. Und vom Design her wollten wir einfach Freiheiten haben. Wir haben Platzprobleme in Weißach gehabt und deswegen haben wir Huntington Beach in Los Angeles haben ein Studio erworben und da haben wir losgelegt. Das war für das Carrera GT-Projekt perfekt. Wir hatten ja zwei Showcars, die wir gebaut haben. Eine davon wurde in Paris vorgestellt. Dann haben wir ein Serienfahrzeug gemacht, allerdings alles in Weißach und letztendlich war es dann ein käufliches Auto. Aber ich wollte was anderes sagen. Ich bin dann hin und her geflogen zwischen Deutschland und Los Angeles. Alle drei Wochen bin ich geflogen. Das hat mich fertig gemacht.
Die Zeitumstellung nach Kalifornien.
Das ist Wahnsinn. Das ist
der Albtraum, ja.
Das geht, ja. Es ging nicht.
Ja, das glaube ich.
Da holt dir, der Jetlag holt dich ein. Früher oder später. Nach ein paar Monaten oder Wochen oder nach ein halbes Jahr. Deswegen habe ich mich dann auch später dazu entschieden, ein Mann da zu positionieren, der für mich vieles übernehmen konnte. Aber die Designer, die da waren, die mussten ein Visum für Amerika haben. Das heißt, ich war abhängig davon. Und ich habe ja schon erzählt, wie wichtig es ist, ein Team zusammenzustellen. Ich war also davon abhängig, was der amerikanische Markt an Designern für meine Zwecke zur Verfügung steht.
Okay.
Sind Sie schon mal in Amerika ab und zu mal?
Ja, ja.
Ja? Ja. Und wenn Sie einen Elver sehen in Amerika, ist es einfach toll. Das sieht aus wie von einem anderen Planet.
Ja, stimmt.
Ist einfach sagenhaft. Da habe ich gedacht, also dann brauche ich doch nur die Designer zu nehmen in Amerika und denen auch mal einen Vorschlag machen zu lassen, wie ein zukünftiger Elfer aussehen könnte. Logisch, ne? Geht nicht. Funktioniert nicht.
Warum?
Er hat die DNA von Porsche nicht in sich. Deswegen ist es mir gar nicht gelungen, von dem eine super Variante zu bekommen, den ich in Deutschland nicht bekam. Ist nicht gegangen. Deswegen musste ich plötzlich umdenken. Da habe dann die Designer, die amerikanische Designer, meistens amerikanische Designer, nach Deutschland gebracht, in diesem Fall Weissach, für ein paar Monate, damit es sich die DNA von Porsche, das Gefühl, ja, die Tradition, die Vergangenheit, die Geschichte, die Zukunft, die Technik, die Stimmung, die Ästhetik, Das muss er erst mal lernen.
Okay.
Und dann zurück. Und dann klappt es.
Gehen Sie dann mit den Leuten dann durchs Museum und
nee, die müssen einfach täglich
zeichnen.
Von morgens bis abends einfach mal in der Firma sein. Mhm. Das hat
mit
dem Museum nur teilweise was zu tun, sondern die müssen das Gefühl bekommen, mit Porsche-Leuten zu leben.
Ah, okay.
Täglich.
Okay, ja.
Und dann fängt er an, visuell anders, sich anderen Varianten vorzustellen, als dass er an der Westküste von Amerika ist.
Und interessant, ne? Das ist ein interessanter Aspekt, ne? Ja. Das ist vielleicht auch, ja, in Baden-Württemberg zu sitzen, was anderes, als wenn man in Kalifornien sitzt und den ganzen Tag ein schönes Wetter hat.
Ja, man würde sagen, um Gottes Willen, Baden-Württemberg, was ist da? Aber da ist die Seele.
Da ist die Seele
von Porsche. Die Seele von Porsche ist nun mal da.
Und diese Ingenieursgetriebenheit. Diese Genialität, was Technik anbelangt.
Ja. Und es ist contagious, ne? Wie die Amerikaner sagen, es überträgt sich. Mhm. Wenn man mit diesen Leuten miteinander und täglich arbeitet, dann bekommt man diese DNA unbewusst eingepflanzt. Mhm. Das ist interessant.
Das ist echt interessant, ja. Wie war das mit dem, Sie haben es jetzt gerade angeschnitten, Carrera GT. Das ist doch eigentlich der Traum, immer wenn der Vorstand kommt und sagt, jetzt machen wir noch einen Supersportwagen.
Oh, das war gar nicht so einfach, weil es gab, man muss da genau wissen, welche Supersportwagen es damals gab. Mhm. Das muss man erstmal wissen. Und dann kam der Wiedeking und sagte, das kann nicht sein, dass anderen Supersportautos machen und wir haben nicht das Beste. Und hat gesagt, mach mal einen Vorschlag. Aber es muss mindestens ein Null dabei rauskommen. Und das war das Schwierige.
Also Null plus minus Null, dass man kein Geld verliert.
Genau, weil normalerweise verlieren alle Firmen auf solche Autos verlieren Geld.
Okay.
Aber die erste Entscheidung dazu, ist, auf Null zu kommen, ist zu sagen, das Auto muss offen gefahren werden können.
Tatsächlich? Ich hätte gedacht, dass gerade diese performanten Autos, dass man da sagt, dass da muss ein Dach drauf, dass jeder Rennwagen hat auch ein Dach.
Nein.
Echt, die Leute wollen Cabrios?
Die wollen gesehen werden.
Okay.
Ob die so sind oder so sind,
die
wollen gesehen werden.
Okay.
Und deswegen muss mindestens das Dach, wie beim Carrera GT, nehmen Sie das Dach runter, geht vorne rein. Dann haben Sie schon mal in der Preiskategorie, haben Sie schon... Wie viele Autos hatten wir?
1200,
ne? Sowas, ne?
Ja.
Das ist doch sagenhaft. Alle Collectors haben eins. Mhm. Und das Auto ist vom Design her, das Aging, wunderbar. Geht nicht runter. Wenn man ihn sieht, dann denke ich,
das Auto.
Läuft immer noch.
Ja.
Das läuft immer noch.
Ja.
Und seid ihr Autosammler und habt etwa noch keinen Carrera GT in der Garage, dann schaut doch mal auf elverspot.com. Das ist nämlich der Marktplatz für gebrauchte Porsche und ich habe, wie so oft, gerade einmal drauf geschaut und die Suche nach einem Carrera GT, die ist nur ein Knopfdruck auf der Startseite entfernt und es sind einige davon im Angebot. Was aber auch kein Wunder ist, denn dort findet ihr etwa 3500 Porsche, die von mehr als 10.000 Besuchern täglich angeschaut werden. Es gibt außerdem zu den meisten Autos tolle Artikel und Hintergrundinfos und fantastische Fotos. Und falls ihr gerade einen Porsche zu verkaufen habt, dann annonciert den auf jeden Fall auf elverspot.com, denn bis Ende Mai bekommt ihr dort noch 20% Rabatt, wenn ihr den Aktionscode Alte Schule eingebt. Und falls ihr parallel auf der Seite surft und schon nach Cayenne sucht, dann erfahrt ihr hier gleich noch etwas über die Designgeschichte. Aus erster Hand vom Designer Hamler Guy persönlich.
Es gibt über die Jahre immer so einen Punkt, wo man ein Auto was verliert. Ne? Mhm. Das gibt es. Aber bei
der Carrera GT hat das nicht, das stimmt. Ja. Technisch vielleicht. Ich finde, Autos aus der Bauzeit und da speziell auch der 996, die altern im Innenraum stärker durch die Navi-Displays. Daran sieht man, dass es ein altes Auto ist. Wenn die von außen zeitlos sind, dann hat man entweder analoge Zeiger, die altern auch nicht. Aber die Navi-Displays aus den 2000ern, das sind einfach alte Autos heutzutage. Ne? Wenn man die hochauflösenden Monitore heute sieht. Aber der Carrera GT?
Der Carrera GT hat überhaupt keinen Bildschirm. Nichts.
Nee, der hat oben das Bäckerradio drin.
And that's it.
Und dann hat er die tolle Handschaltung.
Ja, und er hat nicht mal Navigation, ne?
Glaube ich. Nee, ich weiß nicht.
Oder doch,
Moment. Bäcker, also das ist, wenn dann dieses Bäcker-Pfeilnavigation. Aber eigentlich ist das ja, nur ein...
weil ich war bitte in die Schweiz und die Italien damit.
Genau, Sie haben den, Sie
da
haben
bin
den
ich in Urlaub
gestaltet und dann haben Sie gesagt, Tage. Sie wollen damit in Urlaub fahren.
Ja, nee, ich muss ein Navi gehabt haben. Irgendein Navigerät habe ich gehabt, sonst hätte ich doch gar nicht fahren können.
Vielleicht hatten Sie so ein Ding an die Scheibe geploppt.
Ja, wahrscheinlich. Ne?
Mit einem Carrera GT würde ich mich auch gerne verfahren und einen kleinen Umweg fahren. Würde mich
ja, genau. Stoffen, ja.
Wissen Sie, worüber wir gar nicht gesprochen haben? Ich habe eine Sache, die ich wirklich interessant finde. Das habe ich in irgendeinem Nebensatz gelesen, dass Sie beim Porsche 968, dass das erste Auto war, wo Sie die äußere Gestalt des Motors mitdesignt haben. Wo Design im Motorraum unter der Haube stattgefunden hat.
Ja.
Wie die Kabel verlegt werden, wie das aussehen muss.
Ja, ja.
Das finde ich total interessant, weil das war Ende der 80er, muss es ja gestaltet worden sein, Anfang der 90er. Und das heutzutage ist, richtig, ist Motorraumdesign
ja Usus. Wir waren aber nicht die Ersten. Aber es war einfach ein Schritt, das Auto etwas mitzugeben, was
moderner aussieht.
Ja, was moderner ausschaut, aber echt was Neues. Aber über das Auto kann ich noch eine folgende Anekdote sagen. Es gab 944, es gab 2,5 Liter Vierzylinder mit Turbo, aber kein 3 Liter mit Turbo. Gab's nicht. Aber wir hatten ein paar Prototypen, die das hatten. Und das Auto, das war mein Lieblings-Wochenende-Auto. Ich glaube, wir hatten 4 Stück oder so davon. Und das Auto war so schnell, ging weit über 300.
Leider nie auf die Straße gekommen. Nee. Und es gab ja auch von den anderen Turbo-Varianten oder von den Clubsport-Varianten nur ganz wenige. Ne?
Ganz
also Clubsport gab es schon noch einige, aber es gab doch so ein paar Sonderformen. Davon gab es, glaube ich, 12 Stück.
Ja.
Das war auch der Turbo. Ne?
Ein Auto, über den wir gar nicht gesprochen haben, merke ich, ist der Z1.
Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen.
Ja.
Also ich moderiere es kurz an, wie ich es gesagt hätte. Denn jeder, der das Ding hier hört, bis zu diesem Punkt, und wenn ich mich jetzt verabschiede, würde mich in der Luft zerreißen, wenn ich den Vater des BMW Z1 über das Auto, ausfragen würde.
Was möchten Sie aus Ihrer Sicht dann nochmal hören, was Sie nicht gelesen haben?
Zum BMW Z1?
Ja.
Es ist immer schwer, wenn ich von mir nur ausgehe, weil natürlich... Was der Hörer nicht gehört hat oder gehört hat, das weiß man natürlich immer nicht. Ne?
Also die Z1-Leute, die werden, wenn sie diesen Podcast hören und Lagai hören, dann sagen die, warum haben die über mein Z1 nicht gesprochen? Weil es gibt Clubs, Z1-Clubs. Das Auto ist ein begehrtes Sammlerobjekt geworden mittlerweile.
Absolut.
Die Clubs, ab und zu bin ich mit denen mal zusammen und die wissen mittlerweile mehr über das Auto als ich. Was mir als Designer sehr gut gefällt, ist, dass das Auto immer noch so gut ausschaut.
Ja.
Das finde ich gut. Das gefällt mir sehr gut, wenn ein Auto so richtig über die Jahre das durchlebt.
Jung bleibt,
und überlebt. Und erstaunlich gut. Aber das war nicht einfach. Weil die Tür... Die ist von der Technik für das Design ein Albtraum.
Aber haben Sie die Tür sich ausgedacht? Ach, das war vorgegeben von der Technik.
Nein, es war ein Ingenieur, der das ausgedacht hat. Aber er war richtig inspiriert von, genauso wie wir, von den englischen alten Sportwagen, wo man die Zigarette auf der Straße ausdrücken konnte. Das war toll.
Gutes Lastenheft.
Aber die Tür ist von der Technik her hat so einen starken Einfluss auf das Design und auf die Proportionen. Das war eher problematisch, muss man sagen. Also wenn die Z1-Leute werden das sicherlich nicht gerne hören, aber eine normale, konventionelle Tür hätte uns das Leben etwas leichter gemacht. Weil es ein Drittel ist die Seitenscheibe, ein Drittel ist die Seitentür und ein Drittel ist der Raum, in dem die zwei Teile herunterpassen können. Und die stehen in einem bestimmten Verhältnis zueinander. Wenn sie die verkürzen, geschieht etwas, was nicht gut ist. Und wenn es vergrößert wird, wenn sie es verkleinern, kommen sie nicht mehr rein bei geschlossenem Verdeck. Mhm. Und wenn sie es vergrößern, ist das Auto zu hoch. Das Auto hat eigentlich nur einen Fehler. Und das ist, weil der Bodenfreiheit ist, den die normale Serienfahrzeuge haben.
Also der Dreier E30.
Genau, ne? Das und ist die ich glaube, das waren 15 Zentimeter. Mhm. Und wir hätten durchaus auf 12 Zentimeter gehen können. Das hätte kein Mensch gestört. Mhm. Aber es war damals so ein bisschen das Dogma, 15 Zentimeter ist das, was alle BMWs an Bodenfreiheit haben müssen. Deswegen sieht das Auto ein bisschen hoch aus. Aber sonst vom Design her wird das Auto wird älter, aber nicht schlechter. Ein besonderes Projekt ist aber nicht das einzige Projekt, was wir in der Kürze der Zeit unter der Leitung von Dr. Bates gemacht haben, sondern wir hatten auch Motorenprojekte, wir hatten ein bisschen eine Offroad-Version vom Z1 gemacht, den können Sie im Museum sehen.
Der hinten so zu ist, der ein bisschen aussieht wie das Z3 Coupé.
Ja,
der. Der steht im Depot gerade, in grün.
Ja, er ist ein Design, ein Auto, was in meiner Zeit noch gemacht worden ist, mit einem sehr guten Designer zusammen. Mhm. Es hat ein ganz lustiges Detail, ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben. Der Scheinwerfer in der Seitenspiegel. Manchmal macht man so verrückte Sachen, weil Hausärzte waren ja früher zu ihren Patienten mit ihren Autos unterwegs, mit den Suchscheinwerfern,
die man von innen bedingt konnte, ja, ich weiß.
Und haben wir gesagt, warum nicht, nehmen wir das Idee nicht nochmal auf? Und machen einen beweglichen Scheinwerfer und den haben wir in den Seitenspiegel gemacht.
Okay.
Verrückte Ideen. Manchmal sind Ideen, die wir haben einen interessanten Ursprung, aber werden von Kunden entweder nicht wahrgenommen oder falsch verstanden. Mhm. Ein sehr gutes Beispiel. Ich versuche Dinge zu erzählen, die man so in den Büchern nicht so schnell nachlesen kann. Ist das Showcar Panamericana in 89, was ein Geburtstagsauto für Ferry Porsche war,
ja.
Für seinen 80. Das war nicht nur ein Geburtstagsgeschenk, sondern auch mal ein Showcar in einer Zeit, wo es Porsche am schlimmsten ging, wo es sehr schlecht aussah, haben wir gesagt, wir brauchen ein sehr spektakuläres Auto. Und es ist gleichzeitig auch ein schönes Geburtstag für Ferry Porsche. Aber es muss ein Auto sein, was richtig mal zeigt, dass die Korken fliegen. Das Auto hatte diese abgeschnittene Kotflügel.
Ganz freistehende Räder eigentlich.
Ja,
ne?
Genau. Das, ja. Wissen Sie, woher das kommt?
Von den Buggies, hätte ich gedacht.
Nein.
Okay.
Nein, es kommt da nicht her.
Sagen Sie?
Und wir haben es zwar erklärt, aber es ist nicht rübergekommen. In Südamerika gab es Langstreckenrennen mit alten amerikanischen Autos.
Aha.
Autos aus den 30er Jahren, die nach dem Krieg in den 50er Jahren für Langstreckenrennen verwendet wurden. Und das Erste, was immer gemacht wurde, war, die Kotflügel wurden abgeschnitten.
Okay,
das kann man heute noch sehen.
Aha.
Also doch der Fangio, seine erste Rennen, wurde in so einem Chevy gemacht, wobei die Kotflügel abgeschnitten sind. Aerodynamik war besser, man hat ein paar Kilo gespart und der Dreck blieb nicht in den Kotflügel hängen. Mhm. Das ist der wahre Grund für diese abgeschnittene Kotflügel beim Panamericana.
Und Ferry Porsche hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, oder?
Nein. Überhaupt nicht. Das ist eine Erfindung von den Kollegen bei Spiegel, der Spiegel.
Ich habe es irgendwo gelesen, ja, genau.
Ja, die gesagt haben, er hat das Auto gar nicht so gemocht.
Ja,
ne?
Stimmt.
Überhaupt nicht gestimmt. Er liebte das Auto. Die Farbe ist auch von ihm ausgewählt.
Das Grün, seine Lieblingsfarbe, ja.
Ja, Sie kennen doch die Geschichte. Er wollte immer grüne Autos haben.
Ja.
Und dann haben wir eines Tages, als er bei uns im Studio war, so eine ganze Palette an grünen Metallics haben wir ihm so gezeigt. Ne? Haben wir gesagt, welche Farbe gefällt Ihnen? Die Farbe steht.
Okay.
Nein, das Auto war natürlich spektakulär für ihn. Aber er hat die Dramatik oder die Gründe und das Ziel dieses Autos voll verstanden. Ja, grün mit pinkfarbenen Reißverschlüssen. sorry, bei wir sind in Not. Also,
ja, klar, muss man schon erzählen. Bei der Boxstar-Studie.
Ja.
Mit kleinen Ventilatoren hinter den Gittern. Das fand ich sensationell.
Vom Zeppelin.
Das sah so schön aus.
Ne? Wir lassen uns manchmal so inspirieren. Aber erstaunlicherweise waren die Turtois-Knöpfe, also diese Knöpfe in diesem braun melierte Material, was für Brillen, es ist ein organisches Material,
okay,
woraus manche Brillen gemacht werden. Und da haben wir auch die Schalter aus gemacht. Kam später überhaupt nicht an. In der Serie. Wurde nicht verstanden.
Wie würden Sie eigentlich Ihr Design beschreiben? Gibt es da irgendeine Linie, die so typisch Lagai ist? Oder wo Sie sagen, das hat sich eigentlich immer durchgezogen durch mein gestalterisches Leben?
Nein, für mich gilt immer, weil ich habe die Porsche gehabt, ich habe Ford viele Jahre gemacht, ich habe BMW viele Jahre gemacht, Porsche dann wieder. Ich hätte auch zu Mercedes-Benz oder Volvo wechseln können. Für mich ist immer das Ziel, dass ich einen Design-Schritt finde, einen Schritt nach vorne finde, der zur Designstrategie der Firma passt, zu der Marke, Identität passt, zu dem Image passt, zu der Technik passt. Das ist immer mein Ziel gewesen. Ich bin eher kritisch mit Autos, die wahnsinnig schön geworden sind, aber die aus wirtschaftlichen Gründen gestoppt wurden. Ja. Da denke ich, die werden natürlich unheimlich angepriesen heute und verehrt. Ein McLaren F1.
Mein Traum.
Aber wirtschaftlich absolut Desaster. Mhm. Mit so teuer, keine Rendite, nicht genug abgesichert, wie viel Kunden es überhaupt geben würde. Dann die Motorsportmöglichkeiten überhaupt nicht vorab abgetastet. Das kam dann natürlich danach schon. Das ist für mich kein Lagai. Also wenn ein Auto toll von der Technik, toll vom Design ist, aber vom Verkauf völlig daneben gerät, aus welchen Gründen auch immer, dann denke ich immer, sorry, das ist für mich zu einfach.
Das war der einzige Kritikpunkt eigentlich, glaube ich, beim Z1, ne? Dass der eigentlich zu teuer war für die Zeit oder der Markt noch nicht,
ja, die Zeit noch nicht reif war. Ja, es gibt verschiedene Gründe. 8000 Stück haben wir gemacht, aber 500 wollten wir ursprünglich nur machen.
Tatsächlich?
Ja, wir wollten nur ein paar hundert machen, vielleicht noch weniger. Vielleicht nur 50.
Okay.
Von Kuhnheim wäre auch dafür gewesen, dass es nur ein Aushängeschild ist. Mhm. Von einer Firma gemacht, die nur innovative Dinge und verrückte, zukunftsfortschrittliche Ideen hat. Das war die BMW Technik GmbH. Mhm. Und da kommt ein Auto und da machen wir ein paar hundert davon oder noch weniger und wollen es immer mehr. Das Auto ist letztendlich nur bei 8000 hängen geblieben, weil es sicherlich zu teuer war. Kein Rechtslenker, keine Absicherung in Crash in verschiedene Länder bei der Homologation.
Okay.
Und dann das letzte Problem war, das Auto wurde gebaut im Pilotwerk. Das heißt, in einer Produktionshalle, wo normalerweise Prototypen gemacht werden, die Vorserien gemacht werden. Mhm. Ja, eines Tages haben die gesagt, es tut uns leid, aber
das können wir auch nicht mehr.
Wir brauchen den Raum.
Ja, okay.
Sonst wären es mit Sicherheit mehr geworden. Aber das Auto ist vom Ziel her schon für BMW, obwohl damals viele Leute aus der BMW AG gemeint haben, das Design ist doch nicht BMW. Ne? Mhm. Und war auch so gar nicht. Ne? Es hat auch nicht den typischen Linienführung oder die DNA gehabt, die BMW hatte in der AG. Aber heute kann man sagen, ist doch alles okay. Und wir haben kein Geld verloren. Stimmt. Und das ist für mich, wenn ein Auto wirklich toll ist, aber unglaublich Geld verliert, das irgendwie geht das mir gegen den Strich. Ich finde, die Aufgabe muss für alle, für Techniker und für Designer super gemacht werden. Aber es darf nicht eine Firma in Schwierigkeiten bringen. Und wenn das tut und 40 Jahre danach wird dieses Auto verehrt, dann sage ich, da habe ich andere Meinung.
Andere dazu. Maßstäbe. Ja. Und dass Sie Firmen retten können mit Ihren Autos, das haben Sie ja mehr als bewiesen bei Porsche.
Bei Porsche schon und die Geschichte geht immer weiter. Ja.
Also das muss man wirklich sagen. Ne? Sie waren der Designer, der zu der Zeit da war, der den letzten Schuss mit abgefeuert hat.
Meine Leute zusammen, die ich in ganz kurzer Zeit finden musste, weltweit. Neues Blut. Das war noch, das habe ich vergessen, als wir in dieser problematischen Phase in der Anfang 89, in den Anfang der 90er Jahren waren. Wenn eine Firma mit ihrer Modellpolitik so in Schwierigkeiten geraten ist, aus Kostengründen oder welchen technischen Gründen auch immer, dann müssen sie ein Studio auch neu aufbauen. Mhm. Und dann müssen sie neue Leute finden, dann müssen sie neues Blut reinbringen. Das ist auch ein Aspekt, was ich bei BMW Technik gelernt hatte, aus dem Null, eine Halle, ein Gebäude aus nichts. Nichts war da. Kein Studio. Das hatte nichts mit dem Studio zu tun. Ne? Das sind Aspekte, die in meinem Leben eine große Rolle gespielt haben. Also aus schwierigen Situationen ein neues Studio aufzubauen, neue Leute zu finden, weltweit die Modelleure, die Designingenieure, die Designer irgendwo auf die Schnelle zu holen. Sie kennen eine Methode, wie ich die zu BMW gebracht habe?
Nee.
Es ist auch wenig darüber geschrieben, aber ein Interview mit mir vor ein paar Monaten in der Zeitung Octane, kennen Sie Octane?
Ja, ja.
Und die haben es zum ersten Mal gebracht, weil es hat wirklich gestimmt. Um die Leute zu einer Firma kommen zu lassen, also Designern zum Beispiel, von dem kein Mensch noch was gehört hat, BMW Technik, GmbH, who is that? Ne? Keine Autos bis jetzt gebaut, nicht. Ein Studio, was ja, sieht nicht echt aus wie ein Studio, was noch nicht voll eingerichtet war. Wissen Sie, was ich gemacht habe?
Nee.
Eine Verabredung, die lasse ich dann einfliegen nach München, Flughafen. Die hole ich dann ab mit einem M5 oder noch schlimmer, ne? Und dann fahren und sagen, wie wär's, wenn du zu BMW kommst? Und dieser Trick, ja, bei einem M5 zu der Zeit, in der Mitte der 80er Jahre, war ein M5 war was so Besonderes.
Eine Ansage, ne? Ja.
Und der gleiche Trick habe ich bei Porsche gemacht, als ich neue Leute zu Porsche holen wollte. Habe ich mir einen 959er,
okay.
Habe ich die Leute mit einem 959er abgeholt vom Flughafen und eine kurze Runde damit gefahren und dann gesagt, wie wäre es, wenn du zu uns kommst? Und alle wollten sofort zu uns kommen. Und den 959er, obwohl ich das Auto nicht verstanden habe, warum man in einer schwierigen Zeit, in einer schwierigen Porsche-Zeit, so ein teures Auto macht, was die Firma technisch zwar etwas gebracht hat, aber wirtschaftlich.
Katastrophe. Ja.
Der 959er, das war also, wir reden über Anfang der 90er Jahre. Wissen Sie, wie oft Sie mit dem 959er über 300 fahren konnten?
Ja? Eigentlich immer, ne?
Fast immer.
Ja.
Weil das Ding beschleunigte auch so gut. Mhm. Er war sicher zu fahren, Allrad, bei Regen, bei Schnee. Es war fantastisch. Ich weiß noch, ich wohnte in Herrsching und da bin ich mit Wochenende hin und her gefahren mit dem 959er und habe bei Schnee gefahren, mit Schnee, mit Winterreifen. Heute ist normal. Ne? Heute haben heute, viele heute, Autos.
Ja, das. Würden Sie das mit dem Carrera GT auch machen?
Nee. Aber das war eine Anekdote, wie man Leute für eine Firma motivieren kann. Eine Firma, der entweder noch nicht mal ein gutes Studio hat, keine Autos baut, oder eine Firma, der in Schwierigkeiten ist, holen Sie den nur ab mit einem schnelles Auto und die Leute kommen zu Ihnen. Aber ich kann noch mal was zur Designphilosophie von Porsche was sagen.
Gerne, sehr gerne.
Natürlich ist der Elfer diese Urform. Natürlich, darüber wird am meisten gesprochen, obwohl 75% der Autos, die Porsche produziert, SUVs sind.
Das stimmt.
Aber der Elfer ist das wichtigste Auto.
Ist der Markenkern.
Das ist der Kern. Ja. Und der Boxster und Cayman sind tolle Autos, aber der Elfer trägt die Marke. Ja. Aber das Schöne an den Cayenne oder der Macan ist, dass die trotzdem was haben, was der Elfer auch hat. Auch wenn es in einer anderen Form und Größe und in anderen Proportionen ist. Und es fährt sich auch so.
Wie war das eigentlich für Sie? Da haben wir tatsächlich noch nicht drüber gesprochen. Sie haben ja das erste Design für den Cayenne gemacht.
Ja.
Als die Idee aufkam, wir machen jetzt keine Sportwagen mehr, wir machen jetzt einen Geländewagen.
Ja, also die Idee kam von Dr. Wiedeking, soviel ich weiß. Und das ist, dass er gesagt hat, bei den Porsche-Eigentümern ist immer ein SUV mit in der Garage, aber der ist von den oder den, aber nicht von Porsche. Und dazu, deshalb kam auch diese dritte Modellreihe-Idee dazu. Aber das hatte natürlich eine sehr lange Findungsphase. Mit wem macht man das zusammen? Wie macht man es überhaupt? Und wie sieht das Auto aus? Deswegen gab es verschiedene Konzepte, die gar nichts mit dem Cayenne zu tun hatten. Ganz andere Autos. Aber da entdeckten wir, dass wir die Sportlichkeit nicht erreichen konnten. Oder wir konnten das... Es passt einfach nicht zu Porsche. Und wir konnten die auch technisch die Sportlichkeit nicht erreichen oder von der Form her nicht erreichen. Nur als Beispiel der MPV, der Multi-Purpose Vehicle, den es heute noch gibt, aber viel lange nicht so erfolgreich wie der SUV. Da stellte sich heraus, dass der in Amerika eine grauenhafte Image hatte. Das war das Auto, womit die Hausfrauen ihre Kinder zur Schule brachten. How should you know? Ne? Ja. Ich fand MPVs immer toll. Der Volkswagen T5 ist ein typischer MPV.
Ja, okay,
aber
ja.
In Amerika gab es ganz andere Varianten davon, breit und länger und höher. Mhm. Es waren die Hausfrauenautos.
Okay.
Hätten mit 500 PS wäre es nicht besser geworden. Ne? Dann haben wir noch natürlich das Thema gehabt, mit wem man es zusammen macht. Mhm. Dann gab es schon einige Partner, mit wem wir gesprochen haben. Ich als Designer hatte damit nicht so viel zu tun, aber da gab es geeignete Leute dafür, die erste Gespräche mal geführt. Das ging über Jahre. Ne? Das darf man nicht vergessen. Auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte, war vom Design her, war die sogenannte Vorentwicklung vom Design für dieses Projekt, hat sehr lange gedauert, relativ lange gedauert und war sehr umfangreich, weil man natürlich sich gedacht hat, wie soll ein SUV, um Gottes Willen, wie ein Porsche aussehen? Und da gab es zwei Richtungen, eine sehr sportliche Richtung und zwar eine Richtung, so wie man heute den Cayenne kennt. Weil der allererste Cayenne, der war schon sehr aufrecht und nicht so sportlich, wie er heute aussieht.
Das stimmt, die Seitenlinie war sehr gerade. Ne?
Genau. Ja. Und wir haben beide Richtungen verfolgt und beide Richtungen den Vorstand vorgeschlagen. Und wir haben uns für die konservativere, für die etwas aufrechtere, kompakte, wenig sportlichere Stilistik entschieden. Und dann kam natürlich die ideale Situation mit VW. Absolut ideal. Zwei Autos zusammenbauen. VW bezahlt uns die Entwicklung. Und wir dürfen Außenteile bis auf die Türen individuell machen. Motoren ungleich. Fahrwerk vom Konzept her gleich, aber Auslegung unterschiedlich. Und deswegen war ich oft in Wolfsburg. Ne? Ständig hin und her.
Da mussten sich dann ja auch wieder mit den Designern unterhalten, ne? Wahrscheinlich. Also die haben den Touareg designt.
Sie
haben
die Tür musste gleich sein.
Die Tür musste gleich sein und der Unterbau ja auch eigentlich. Das Packaging, also die Form. Ja,
das Package war nicht das Schwierigste. Aber wir haben alle mit dem Auto ein bisschen zu klein angefangen. Weil SUVs, die waren damals schon etwas größer. Aber der allererste Cayenne war eigentlich ein Tick zu klein für hinten Sitzende. Aber dann hat man gemerkt, die SUVs müssen größer werden. Also ist der, mein jetziger Cayenne ist schon viel größer.
Als der erste, ja.
Und das wird höchstens, wenn der SUV-Welle so weiterläuft, wird es vielleicht noch größer werden.
Aber nicht unbedingt schöner.
Nee, ich habe mit der Ästhetik der Autos kein Problem. Ich habe eher mit dem Problem zu tun, dass es keine komfortablen Autos sind. Und zwar, weil man so viel höher als der Schwerpunkt sitzt, dass die Bewegung, die man hat im Auto, immer so ist. Sie können nicht mehr heute in SUVs einfach ruhig sitzen und mal als Beifahrer ein Auge zumachen. Geht nicht. Müssen Sie mal das nächste Mal, wenn Sie ein SUV fahren, als Beifahrer, müssen Sie mal darauf achten. Ihr Körper macht entweder ständig nur so und so. Irrsinnig große und schwere Räder, schwer ausgelegte Federelemente vom Fahrwerk, große Federwege und dann diese unglaublich unabgefederte Massen. Das schafft kein Fahrwerk. Der jetzige Cayenne ist zwar ein bisschen komfortabler als der Vorgänger und der Vorgänger, aber trotzdem ist es kein Auto, womit sie auf längere Distanzen komfortabel fahren. Die Leute sind noch nicht so weit, aber dieser neue VW Arteon.
Arteon.
Ja, genau. Das ist ein super Auto. Was fehlt an dem Auto dann noch? Der ist perfekt.
Steht VW drauf. Ist wahrscheinlich.
Wofür brauche ich ein SUV?
Ja.
Wenn
ja,
ich das Auto bekomme.
Frage ich mich
kann.
Ja eh immer.
Mehr Platz. Ja. Viel komfortabler. Es federt schön.
Ja, ich will ja auch.
Geht gut in die Kurven da rein. Es sieht gut aus. Perfektes Interior. Who needs more?
Ich bin ja auch ein riesen Phaeton-Fan.
Ach ja, ich auch.
Ich liebe den. Wunderschön. Die ersten fand ich besser als die letzten.
Ja.
Das letzte Facelift, finde ich, da hat er verloren. Mit diesen kleinen, ich bin nicht so ein Fan von kleinen LEDs.
Das Design ist doch toll, oder?
Der Innenraum, oder?
Ja.
Das Holz, die Qualitätsanmutung, das Leder, was da drin ist, alles aus dem Vollen.
Als der zum ersten Mal auf den Markt kam, haben wir auch gestaunt. Haben wir gedacht, das kann es doch nicht geben, diese feine Fugen
überhaupt. Die Hölzer, wie das verarbeitet ist, der Innenraum. Hinten die Einzelsitze, wenn Sie da mal drin gesessen, ist unglaublich. Ne? Gibt es ein Auto, auf das Sie rückblickend besonders stolz sind?
Nee, ich sehe es ein bisschen anders. Wenn ich nicht darauf stolz wäre, dann habe ich irgendwie nicht aufgepasst. Ne? Weil es gibt so viele Momente, bei denen man bei der Sache bleiben müssen, damit es auch weiter so läuft, wie Sie das möchten. Mhm. Es gibt so viele Einflüsse, die technischen Einflüsse, die Kosteneinflüsse, die politischen Einflüsse, dann das Budget, dann die Personalsituation, die Abläufe, das ist anstrengend.
Ne? Ja.
Wenn Sie einfach nur so sich zurücklehnen und meinen, dass es von selbst geht, nein. Nur heute ist es natürlich so, obwohl ich nicht sagen will, dass früher alles besser ist, heute ist es so, dass man mit der Anzahl der Leute, denen ein Studio heute zur Verfügung steht, können Sie natürlich einige stressige Situationen etwas besser auffangen, als dass man mit einer winzig kleinen Mannschaft 3-4 Autos machen muss. Deswegen der Adrian bei BMW, der hat Hunderte. Ja? Sicherlich ist seine Aufgabe wahnsinnig schwierig, wenn er überall so viele Autos machen muss in so viele Varianten.
Also Adrian van Hooydonk.
Ja, aber dafür war meine Aufgabe nicht weniger schwierig.
Ja, und er ist ja auch für alle Marken zuständig, für Mini, Rolls-Royce,
BMW. Unglaubliche Dinge war man zusätzlich zuständig. Auch noch das machen. Nee, auf Ihre Frage zurückzukommen, welches Auto am meisten der eine mehr als der andere. Aber sicherlich muss man sich selber immer anschauen. Aber jedes Auto hat seine Geschichte, hat eine Vorgeschichte, hat eine Entstehungsgeschichte, hat seine eigenen Probleme gehabt. Aber am liebsten ist mir immer der Nächste. Deswegen, ich bin der Einzige, ich glaube, ich bin der einzige Designer, der keinen Elfer in der Garage hat.
Sie haben keinen Elfer?
Ich habe keinen Elfer.
Oh, oh.
Ja, ja.
Dass der Ex-Chef hört.
Alle Designern von anderen Firmen haben einen Elfer in der Garage und ich nicht. Und der Grund dafür ist, ich bin, seit ich in 89 zur Firma Porsche zurückkam, hatte ich so ein Pressure, so ein Druck. Mach es besser, mach es neu. Die Zukunft der Firma hängt davon ab. Mhm. Es muss immer vorwärts gehen, dass ich nicht mehr zurück kann. Für mich, wenn ich in einen älteren Elfer einsteige, dann denke ich immer, um Gottes Willen, mehr packt das noch nicht. Aber es wird bald so weit sein. Ich bin sicher, dass einen älteren Luftgekühlten, das kommt mal.
Kommt ja. Noch in Ihre Garage.
Ja, ja, es muss mal kommen. Alle haben eins, alle restaurieren eins, alle fahren Rennen damit. Ich weiß es nicht. Es liegt wahrscheinlich an mir. Ich schaffe es einfach nicht. Dafür mache ich andere Sachen, wie Sie gesehen haben.
Eine ganze Menge, ja.
Habe ich ein Auto entdeckt, von dem niemand was weiß, das einen luftgekühlten Vierzylinder Porsche Motor hatte. Allradantrieb, 2,70 Meter nur lang und für Militärzwecke gebaut. Dieses Auto habe ich entdeckt in Amerika. Mhm. Und es gibt nur 7 Prototypen davon. Und ich suche schon mit Freunden zusammen, wo die geblieben sind. Und ich finde die nicht. Also wenn einer der Zuhörer davon hört, ja. Das Auto kennt man unter dem Namen Mighty Might. Übersetzt in Deutsch ist es der gewaltige Laus. Might ist ein Laus. Das ist ein kleiner Insekt. Der gewaltige, der kräftige Laus. Und nachdem diese Prototypen gemacht worden sind, ist der in Serie gegangen mit diverse Änderungen für das amerikanische Militär mit einem luftgekühlten V4 Motor von American Motors und sind 4000 Stück davon gemacht für Kriegszwecke.
Aber es gibt 7 Prototypen von Porsche.
Und nur 7 davon, die allerersten 7 Prototypen haben einen Porsche Motor, luftgekühlt. Und einer davon will ich haben.
Ich werde mein Bestes geben. Ich bin nicht sicher, ob...
Das wäre toll, wenn ein Zuhörer davon hört und sagt, ich weiß, wo so ein Auto ist. Ich fürchte, dass wie es für das Militär üblich, dass die...
Das einfach zusammengestampft wurde, ne? Dass sie ihre Panzer drüber getestet haben.
Also wenn einer der Zuhörer davon gehört, also wirklich nur am Anfang meiner Recherche war ich sehr leise in der Art und Weise, wie ich gesucht habe, damit der Preis realistisch bleibt.
Ja.
Aber jetzt, nachdem die Autos nicht zu finden sind, können wir schon etwas lauter werden.
Ach,
also ich suche das Auto.
Wenn das noch jemand stehen hat, oder?
Wenn das in irgendeiner Scheune steht. Die Militärmuseen in Amerika, die haben es nicht. Die habe ich schon alle abgesucht.
Und Porsche Museum oder der Ursprung, die wissen es auch nicht. Da gibt es nichts.
Auch nicht. Okay. Es muss eine Privatperson sein, der möglicherweise eine von den Prototypen noch zurückgehalten hat, bevor die ist mit einem Panzer. So, was hat man noch mehr an Themen?
Ich könnte Sie erlösen mit meiner letzten Frage.
Erzählen Sie.
Angenommen, der Sprit geht aus und jeder kriegt das letzte 50-Liter-Fass Benzin auf dem Hof gerollt. In welchem Auto und auf welcher Strecke verfahren Sie es?
Auf welche Strecke?
Ja, und in welchem Auto?
Die Antwort ist, mit welchem Auto, das ändert sich alle paar Tage bei mir. Welches Auto ich am liebsten hätte. Das ändert sich so oft. Ich habe keinen Favoritenauto. Ein bestimmtes Auto. Also der Ferrari 250 LM. Nächste Woche vielleicht. Aber dann danach denke ich, nein, Moment, da gab es noch dies und das. Und dann gibt es noch die ganzen Zweirad-Alternativen.
Hamler Guy. Ich danke Ihnen fürs Gespräch.
Ich danke auch.
So, das war Hamler Guy. Jetzt hat er zwar gar nicht verraten, auf welcher Strecke er die letzten 50 Liter verfahren würde, aber ich gehe mal davon aus, das wechselt ähnlich wie das Fahrzeug, für das er sich entscheiden würde. Wenn ihr immer noch nicht genug habt von mir und der alten Schule, dann freue ich mich, wenn ihr mal auf meinen YouTube-Kanal schaut, denn da stelle ich täglich neue Videos rein und ansonsten hören wir uns kommenden Donnerstag wieder hier. Bis dahin bleibt gesund und gute Fahrt, wenn wir denn wieder dürfen.
Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.